Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast.
SWR 1 Baden-Württemberg mit der dritten Ausgabe des Leute-Jahresrückblicks 2020. Janine Schweizer war im Juli Leutegast von Nicole Köster, zertifizierte Tatortreinigerin, Desinfektorin und Schädlingsbekämpferin. Wer diesen Job macht, muss viel aushalten können, bekommt aber auf der anderen Seite Einblicke in eine Welt, die bizarrer kaum sein könnte.
Mir ist da eine sehr, sehr sympathische, gebrechliche Dame entgegengetreten. Mit der hatte ich mich draußen im Garten erstmal 1,5 Stunden unterhalten. Das hat dazu gedient, dass sie halt erstmal diesen Abstandsabbau vornehmen kann. Ja, danach hat sie mich quasi in ihre Wohnung mit reingenommen und hat sich mir gezeigt quasi.
Das war ja dann auch schon ein großer Vertrauensbeweis, denn Sie müssen das Vertrauen dieser Menschen auch erstmal gewinnen. Gerade das Thema Messi ist mit großer Scham behaftet. Warum?
Ja, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo es schön ist, perfekt zu sein. Ne? Und die Menschen mit einem Messi-Syndrom, die haben Angst, sich zu outen oder dass das der Nachbar mitkriegt, dass die Familie weiß. Ja, die Menschen leben halt wirklich sehr zurückgezogen und denen ist das halt einfach peinlich, weil das ist in der Tat nicht normal. Ja.
Ja, ich war dann ganz berührt zu lesen, dass diese Dame jahrelang ihre Kinder auch nicht hat in die Wohnung kommen lassen und hat dann immer wieder andere Ausreden erfunden. Was haben Sie dort in dieser Wohnung, als Sie die dann betreten haben, gesehen?
Weinflaschen, leere Weinflaschen, Hunderte, Tausende. Die Dame hatte seit 3 Jahren, war jetzt ihre Information, seit 3 Jahren nicht mehr den Müll rausgebracht. Fruchtfliegen, ich komme ja aus der Schädlingsbekämpfung. Ich habe in meinem Leben bis heute noch nicht so viele Fruchtfliegen in einer Wohnung gehabt. Das müssen Millionen gewesen sein. Ja, und das waren halt einfach Müllberge.
Wie sah es im Schlafzimmer aus?
Ja, das ging eigentlich noch. Das war noch recht ordentlich. Halt nur diese Tüten. Na, aber man konnte da sich noch irgendwie durchschlängeln. Das roch jetzt auch nicht im Schlafzimmer. Das war auch alles in Weiß gehalten, das war ganz schön, auch mit Blümchen von der Bettdecke, ja. Und dann die Tür zum Flur, ja, und da ging es dann halt einfach los.
Was passiert dann in den Menschen, dass sie die Hilfe von Ihnen in Anspruch nehmen? Wer hatte sich in diesem Fall gemeldet bei Ihnen?
Das war eine Tochter gewesen. Also ich weiß gar nicht, was der Grund war, warum denn die Tochter halt auch in die Wohnung ging, kam, wie auch immer. Naja, wenn ich mir vorstelle, das wäre jetzt meine Mutter gewesen. Also ich wäre aus allen Wolken gefallen, ne? Und da hätte ich dann auch mir dringendst Hilfe gesucht.
Die katholische Kirche hat aktuell viele Probleme und niemand weiß das besser als Stefan Burger. Burger ist seit 6 Jahren ernannt von Papst Franziskus, der Erzbischof von Freiburg. 1990 wurde er zum Priester geweiht, arbeitete anschließend als Vikar in Tauberbischofsheim und Pforzheim, war Pfarrer in St. Leon Roth, wurde Kirchenanwalt und Domkapitular. Jetzt in Freiburg, im Amt des Erzbischofs, ist sein Leben allerdings ganz anders getaktet als früher.
Es gibt so viele Fixtermine, die man dann wahrzunehmen hat. Repräsentationsverpflichtungen, sie stehen auf einmal im Rampenlicht der Öffentlichkeit, was sie vorher so nicht gewohnt war. Ja. Und dadurch verändert sich auch sehr viel dann innerhalb der eigenen Tagesstruktur. Sie müssen eine ganze große Behörde letztlich mitstemmen. Klar habe ich da einen Generalvikar, der hier das Wesentliche der Verwaltungsarbeit auch dann steuert und übernimmt. Klar, da ist man dann kräftig auf Achse.
Wie geht man mit all dem um, auch psychisch und psychologisch gesehen? Wird man vorsichtiger, weil man keine Fehler machen möchte?
Am Anfang will man ja keine Fehler machen, aber man lernt, dass man Fehler macht. Das lässt sich nicht vermeiden. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit der Zeit mit gewissen Dingen um? Und irgendwann kommt auch, ja, sagen wir so, auch gesunde Routine, eine gewisse Gelassenheit. Das hilft dann schon.
Gibt es im Rückblick für diese 6 Jahre den einen großen oder gar größten Fehler, den Sie gemacht haben?
Da müsste ich jetzt in mich gehen, etwas länger, um das herauszuarbeiten.
Sie dürfen auch einen mittleren Fehler nehmen.
Inwieweit ist man in seiner Haltung konsequent auch genug? Inwieweit gelingt es, wirklich auch Brücken zu Menschen zu bauen? Wo ist es notwendig, klare Kante zu zeigen? Wo muss ich ab und zu geben? Das sind alles Dinge, wo lerne ich mich selber auch kennen in meiner Belastbarkeit? Gemäß dem Motto hechte ich von einem Termin zum anderen und kann dann, wenn viele Termine sind, letztlich nachher anderen nicht mehr gerecht werden aufgrund der Aufgabe in der Situation.
Wenn Sie so eng getaktet sind und Sie haben, keine Ahnung, 8 oder 10 oder 12 Termine, derjenige, der das Pech hat, den 11. oder 12. Termin zu kriegen, der trifft doch auf einen Erzbischof, der komplett ausgepumpt und leer ist.
Ganz nettes, kurzes Beispiel dazu. Es war eine Diakonenweihe in Waldürn angesagt. Es war auf Christi Himmelfahrt vor 2 Jahren. Da durfte ich dann anschließend direkt zum Blutritt nach Weingarten fahren, dort dann abends die große Predigt halten. Dann ging es ja nach der Prozession gleich auf den Berg hoch. Am anderen Tag waren die Pontifikalämter von Weingarten, ging es dann nachher direkt wieder nach St. Peter und Schwarzwald zur Begegnung wiederum mit Priestern. Ich war dort am Ende so ausgelaugt, dass auch dann die Mitbrüder gesagt haben, Erzbischof, jetzt ist gut, jetzt dürfen Sie ins Bett.
Okay, also Winfried Kretschmann oder von Winfried Kretschmann weiß man, dass er über seinen Vorvorgänger Oettinger immer gesagt hat, er würde auf jedes Feuerwehrfest gehen. Und als er dann selber Ministerpräsident war, hat er festgestellt, ja, es gibt so viele Termine, auf die man einfach gehen muss und auf die man keinen Einfluss hat. Ist das bei Ihnen ähnlich?
Das ist genauso. Da komme ich auch nicht drum rum, bei verschiedenen Veranstaltungen, Terminen einfach präsent und anwesend zu sein. Und mittlerweile, klar, überlegt man dann im Vorfeld, auch wenn verschiedene Einladungen reinkommen, was packe ich, was kann ich und wo muss ich Prioritäten setzen.
Best of Leute 2020, jetzt mit Nicole Köster und mit Friedrich Müllen. Müllen ist Chef der Soko Tierschutz. Die Soko Tierschutz ist eine private Organisation, die Fälle von Tierquälerei öffentlich macht, mit schockierenden Bildern und Videos, die man ein zweites Mal eher nicht sehen möchte. Und so kam es, dass sich auch McDonald's von einem Schlachtbetrieb in Tauberbischofsheim distanzierte.
Also McDonald's hat einen sehr guten PR-Typen, den kann man da nur loben, weil das war eigentlich ein super PR-Gag. Die Schlagzeile war dann, McDonald's zeigt den Schlachthof an. Warum hat McDonald's den Schlachthof erst angezeigt, als wir sozusagen das aufgedeckt haben und nicht schon vorher, weil McDonald's überhaupt nicht groß daran interessiert ist, was in den Schlachtbetrieben passiert. Jetzt ist es sogar so, wir haben versucht, in einen anderen Schlachthof reinzukommen, der für McDonald's arbeitet, und da wollten die eine eidesstattliche Versicherung von unserem Ermittler sozusagen, dass er kein Tierschützer ist. Also wenn das die Schutzmaßnahmen sind, dann glaube ich, dass eher McDonald's daran interessiert ist, Tierschützer auszusperren, als wirklich Tierschutz im Schlachthof zu leben. Das geht ohnehin sowieso nicht. Tierschutz und Schlachthof schließen sich aus.
Aber es gibt natürlich Verpflichtungen, dass Tierärzte Missstände erkennen und abstellen sollen. Warum passiert das so oft nicht?
Naja, das wundert mich, weil eigentlich der Humanmediziner hat den hippokratischen Eid. Was ist beim Tierarzt, der solche Sachen sieht, duldet und teilweise sogar mitwirkt, wie in Tauberbischofsheim, wo man sieht, eine Kuh läuft auf 3 Beinen. Das eine Bein ist gebrochen, das Tier hat Höllenschmerzen. Und der Tierarzt berät die sozusagen noch, wie man die da reintreiben könnte, obwohl man die eigentlich sofort erlösen müsste. Und der Staat blockiert dann noch alles. In Tauberbischofsheim haben wir ja auch die Tierärzte angezeigt. Und die Anzeige wurde gegen alle 3 Tierärzte eingestellt mit der Begründung, der Staat kann sich ohnehin nicht gegen Schlachthöfe durchsetzen. Also kann man auch die Tierärzte nicht dafür verantwortlich machen, wenn sie es nicht machen.
Ja, und darauf haben dann Wirtschaftsrechtler reagiert, Wirtschaftsstrafrechtler wie Jens Bülte zum Beispiel aus Mannheim. Und der sagt, ja, die Tierärzte haben aber alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Taten zu ergreifen und im Grunde auch den Betrieb unverzüglich zu schließen.
Genau.
Dennoch passiert es nicht. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, es wäre so einfach. Die Polizei rufen im Zweifelsfall. Sollen die den in Handschellen abführen, wenn man es nicht selber kann? Es passiert nicht aus verschiedenen Gründen. Einerseits Unfähigkeit. Also bei einem Schweinemastbetrieb in Baden-Württemberg war der Typ offensichtlich unfähig. Der hat nicht erkannt, dass daneben noch eine Halle voller schwerstkranker, sterbender Tiere ist. Oder es ist Überforderung. 7 Veterinäre für mehrere Millionen Tiere. Sowas gibt es in Deutschland regelmäßig. Und da kommen ja noch die ganzen Haustiere eigentlich dazu. Oder es ist soziale Korruption. Und das ist das Gefährliche. Die Leute denken immer, auf Facebook schreiben jetzt sicher manche, der Geldkoffer. Nee, der Geldkoffer ist es in der Regel nicht. Es ist so, der Kegelclub, der Lions Club, die Leute kennen sich untereinander, die Kinder gehen gemeinsam auf die Schule. Und deswegen tut der Amtliche oder Amtsveterinär natürlich nichts gegen den größten Betrieb am Ort.
Mortui vivos docent. Die Toten lehren die Lebenden. Dieser Satz gilt auch in Zeiten der Pandemie und niemand weiß das besser als der Hamburger Rechtsmediziner Professor Klaus Püschel. Püschel ist der langjährige Leiter der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Eppendorf und er kam im Frühsommer bundesweit in die Schlagzeilen, weil er sagte, die meisten Corona-Toten, die er obduziert hatte, seien sehr alt und sehr krank gewesen und wären auch so bald verstorben.
Ich glaube, wir sind die sogar auf der ganzen Welt, die flächendeckend tatsächlich sämtliche sogenannten Corona-Toten obduziert haben. Zumindest kann man das für die ersten 100 sagen. Danach haben wir auch etwas abgeschlafft. Also die Sektionsquote ist jetzt etwa 75% bei uns in Hamburg. Die Besonderheit, alle diese Sektionen sind angeordnet vom Gesundheitsamt. Da werden also die Angehörigen dann zum Beispiel gar nicht gefragt. Ja, die wesentlichen Ergebnisse sind so, wie ich das schon am Anfang prognostiziert habe. Es sind überwiegend alte Verstorbene mit vielen Vorkrankheiten. Vor allen Dingen solche mit Krebserkrankungen und mit Erkrankungen, die das Immunsystem betreffen. Um das nochmal klar zu sagen, ich möchte damit eigentlich die Menschen beruhigen. Ja, und sagen, ihr seid nicht besonders gefährdet. Das wird manchmal etwas falsch aufgefasst, sodass die Alten und Kranken denken, da gibt's bei mir eine Geringschätzung. Ganz das Gegenteil. Ich möchte tatsächlich auch denen Mut machen und sagen, auch die meisten Alten, die Corona-krank sind, sterben nicht daran.
Vielleicht können wir es ja auch noch mal klar definieren. Welche Kriterien gibt es denn, um als sogenannter Corona-Toter zu gelten?
Naja, die Virusinfektion muss kausal sein für den tödlichen Ausgang, also eindeutig die Ursache. Um ein Beispiel zu sagen, wenn jemand, der gerade die Infektion hat, dann aber an einem eindeutigen Herzinfarkt stirbt, wegen einer einengenden Herz-Kranzschlagader-Verkalkung, dann ist er nicht an der Infektion gestorben, sondern er wäre sowieso an seinem Herzinfarkt gestorben. Da haben wir verschiedene andere Beispiele. Eine Hirnblutung oder zum Beispiel sogar auch ein Unfallgeschehen. Und vom Ergebnis her muss man allerdings sagen, die Gesamtzahlen unterscheiden sich nicht wesentlich von den Zahlen des Robert-Koch-Instituts.
Und das Robert-Koch-Institut hatte anfangs gesagt, ja, man solle vorsichtig sein mit Obduktionen aufgrund der Aerosole. Inzwischen hat das RKI aber, glaube ich, die Haltung auch geändert, oder?
Ja, ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Die Haltung muss ja eindeutig sein, von den Toten lernen wir für das Leben. Ja, das ist das Credo der Rechtsmedizin und der Pathologie. Und es ist extrem wichtig, den Verlauf der Krankheit zu untersuchen, auch genau zu wissen, welche Organe befallen sind, weil sich daraus auch die Therapie ableitet. Ja, und deswegen ist diese Position, die Toten nicht anfassen, die Toten wie Aussätzige behandeln, nur verbrennen, das ist letztlich inhuman.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Best of Leute 2020. Friedrich Küppersbusch ist Gründer und Chef der Fernsehproduktionsfirma Pro Bono. Davor war er deutschlandweit bekannt geworden, weil er Anfang der 90er Jahre in seinem Politmagazin Zack den etwas härteren Moderationsstil eingeführt hat. Und so ging es in der Leute-Sendung mit Nicole Köster auch um ein Küppersbusch-Interview mit dem damaligen SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel.
Das war sicherlich einer der aufregendsten Gäste. Und wenn ich heute noch mal drauf angesprochen werde, auf die Arbeit früher, dann du hast doch damals mit dem Vogel, Mensch, das war ja ein Ding oder so. Blüm auch, jetzt ist es langsam schon so eine Reihe von Menschen, wo ich super glücklich bin, dass ich die kennenlernen durfte.
Hans-Jochen Vogel ist auch die Sendung, auf die ich in der Recherche gestoßen bin. Wir holen uns mal einen ganz kurzen Ausschnitt daraus.
Sie waren schon witziger.
Echt? Noch witziger?
Gleichwohl müssen wir Antworten haben.
Okay.
Auf die Frage.
Aber Sie haben doch alles schon vorgespielt. Warum soll ich denn antworten?
Nee, da die Puppe hat ja nicht gesagt.
Aber das war doch Ihr Einfall mit der Puppe. Ist doch gut, das war's doch.
Sie sind doch die Puppe. Sie sind doch die Puppe. Ja. Das ist bis heute ein geflügeltes Wort.
Wir müssen die schlechte Tonqualität entschuldigen. Ja. Ich glaube, es hatte jemand abgefilmt und dann ins Internet gestellt. Ja. Aber können Sie uns mal mitnehmen in diese Sendung? Ich glaube, es ging auch anschließend, haben Sie noch weiter diskutiert,
ja,
oder?
Ja, also es war eine Woche, die für die Sozialdemokratie, deren Vorsitzender Hans-Jochen Vogel damals war, nicht glücklich gelaufen war. Ein gewisser Gerhard Schröder hatte auf Kosten und ohne Absprache mit der Partei einen Deal mit Kohl gemacht über die Mehrwertsteuererhöhung, hatte ein Projekt zum Atomausstieg auf den Weg gebracht, das mit der Sozialdemokratie nicht abgesprochen war. Also ich hatte die journalistische Hausaufgabe, ein paar für einen SPD-Vorsitzenden unangenehme Punkte anzusprechen. Und Hans-Jochen Vogel war, was ich nicht wusste, sehr daran interessiert, sich aufzuregen, und ich konnte ihm 45 Minuten lang dabei behilflich sein. Das gipfelte dann irgendwann darin, dass er im Anschluss an einen Einspieler sofort losschimpfte und ich nach 3 Minuten nur fragen könnte, so, ist der Eimer voll oder wollen wir noch mal? Nee, gut. Also ich kam dann manchmal auch nicht mehr zum Fragen. Er war mit enormem Furor da. Mit etwas Abstand und auch dem, was er dann in seiner Biografie über diesen Abend geschrieben hat, fand ich das eigentlich eine großartige Begegnung und einen Politiker, der sich nicht verstellt hat. Also sagte, ich muss jetzt hier in diese Krawallbude gehen. Eigentlich sehen wir Sozialdemokraten Meinungsvielfalt auch positiv und unterstützen die auch in den Gremien, aber das heißt nicht, dass ich hier fraternisiere. Also das war eine starke Botschaft, glaube ich, sein Anliegen zu sagen, nur weil wir Rock'n'Roll gut finden, heißt es nicht, dass ich hier im Baströckchen auftrete.
Aber ich glaube, er hat anschließend auch noch gesagt, ach, wir haben uns dann, hätten uns die ganze Nacht noch kloppen können.
Wir haben uns noch tatsächlich war es guter Brauch, dass wir anschließend die Gäste eingeladen haben auf ein Abendessen und ein Bier. Und das ging bis 4 Uhr. Und es ging auch in diesem Ton weiter. Und ich bin dann irgendwann auch mal kurz zur Toilette gegangen, habe gesagt, jetzt beruhigt er sich und kam wieder und stritt er halt mit den Kollegen weiter. Also,
wie schwierig war es denn dann, auch Politiker überhaupt in die Sendung zu bekommen?
Ja, teils, teils. Das ist ja auch heute mein Geschäft, dass man manchmal staunt, dass jetzt zum Beispiel Shea Krömer, ne, was auch eine gewisse Risikoamplitude hat, weil Kurt Krömer halt den Leuten gar nichts erspart. Und dann gibt es zwei Sorten, eben die, die sagen, nee, haben wir ja gesehen, das ist ja ganz gefährlich, gehen wir nicht hin. Und die, die sagen, ja, das ist sportlich, das möchte ich gerne haben.
Dritte Ausgabe des SWR1-Leute-Jahresrückblicks 2020. Jetzt mit einem Mann, der als Hubert Achleitner auf die Welt kam und als Hubert von Geusern berühmt wurde. Als ein Musiker und Sänger, der alpenländische Volksmusik und Rockmusik zusammengebracht hat. Jetzt ist er zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und hat als Hubert Achleitner seinen ersten Roman veröffentlicht. Als er bei uns war, schrieb ein SWR1-Hörer eine Mail, wonach von Geuserns Konzert in Aschaffenburg für ihn das Allerschönste war.
Ja, da habe ich jetzt kein konkretes Bild.
Da vermischt sich doch sowieso viel. Also wenn man jetzt auf Natur ist... Und
außerdem haben wir sicher mehrmals in Aschaffenburg gespielt. Ja. Also da müsste ich jetzt auch fragen, welches Jahr. Und dann könnte ich mich vielleicht erinnern.
Aber generell, wenn man jetzt auf Natur ist und 30, 50, 70, 80 Konzerte spielt, am Ende einer Tour, ist das alles dann ein großer Brei? Oder hat man da noch präzise Erinnerungen?
Nein, ich habe an die meisten Konzerte präzise Erinnerungen, aber es muss mir irgendwer auf die Sprünge helfen. Aber es ist natürlich da. Ich glaube, dass wir uns alle wirklich alles merken. Aha. Nur ist halt vieles vorgelagert und dazu ins Archiv zurückzugreifen, da braucht man ein bisschen Hilfe.
Und manchmal passieren ja ganz komische Sachen. Sie haben mir vorhin erzählt, wir haben uns, als eine Musik lief, über Springsteen unterhalten, den Sie zweimal hintereinander in Toronto gesehen haben. Das erste war ein großes Konzert und das zweite war ein irritierendes Konzert. Warum?
Weil es genau dasselbe war und mit derselben Gestik, mit derselben Haptik. Also es war eine Kopie des Konzertes am Tag davor, wo ich total begeistert war. Und ich muss sagen, jetzt, nachdem ich auch viele Konzerte oft hintereinander spiele, man erfindet natürlich nicht jeden Tag den Tiefenteller neu. Und er hat sich, aber ich fand es irgendwie sehr irritierend.
Springsteen ist ja durchaus auch ein politischer Mensch und ein politischer Künstler, hat sich beispielsweise auch wie Neil Young dagegen ausgesprochen, dass der amerikanische Präsident Donald Trump Musik von diesen Künstlern bei Wahlkampfveranstaltungen beispielsweise spielt. Sie haben, glaube ich, in Österreich auch mit Herrn Strache diesbezüglich Ihre Erfahrung gemacht?
Ja, die FPÖ hat auch meine Lieder, vor allem Herrscht es nicht, wie die Zeit vergeht, auf ihren Wahlveranstaltungen gespielt. Das liegt jetzt schon eine Zeit zurück. Ich weiß nicht, ob sie es wieder machen. Eine Zeit lang haben sie es unterlassen. Ich habe einen öffentlichen Brief geschrieben, der auch in allen Tageszeitungen abgedruckt wurde, wo ich ihn bat oder die Partei bat, davon Abstand zu nehmen, weil ich für was anderes stehe als das, was die Partei steht. Habe das noch einmal unterstrichen, dass für mich, wie die Zeit vergeht und dass die Leute gestern anders gesprochen haben und anders gedacht haben als heute, einfach sowas wie ein Fortschritt ist. Ja. Und seine Partei steht aber eher für rückwärtsgewandte Politik und das sehe ich nicht so. Es ist eigentlich, alle großen Zivilisationen sind untergegangen in dem Moment, wo sie sich angefangen haben zu verschließen, dass irgendwas Neues reinkommt.
Aber wenn so ein Lied draußen ist, ist es draußen?
Wenn es draußen ist, ist es draußen. Bruce Springsteens Born in America wurden von Kampfpiloten im Kopfhörer gehört, als sie Irak bombardiert haben.
Sie ist eine der wenigen Weinexpertinnen, die sich mit dem Buchstaben MW hinter ihrem Namen schmücken darf. Ramona Echensberger ist eine Master of Wine. Schon vor 5 Jahren bestand sie die längste Weinfachausbildung und das schwierigste Weinexamen der Welt in London. Ramona Echensberger hat 12 Jahre in verschiedenen Spitzenrestaurants in Deutschland und in Spanien gearbeitet. Als sie Anfang September Leutegast von Nicole Köster war, ging es auch um ihr letztes Geschmackserlebnis mit einem Riesling.
Wie sich der kraftvolle Mund aufbaut und da so stehen bleibt und so einen Nachhall hat. Man muss einfach nur mal drauf achten. Natürlich, wenn ich jetzt das nur reinschütte, eisgekühlt und dann auch, dann wäre ich dem Wein nicht gerecht. Also es geht schon auch drum, um so ein Gespür und eine Achtsamkeit und Respekt gegenüber dieses Handwerk und dieses handwerklich erzeugte Produkt zu haben.
Sie haben erstmal was ganz anderes gelernt, ein anderes Handwerk, Schriftsetzerin. Ja. Wie kam denn dann der Umschwung zur Sommeliere?
Also ich komme ja aus so einem ziemlich bürgerlichen Haus und ich hätte auch das Abitur machen können, aber meine Mutter hat gesagt, du heiratst eh und dann kannst du auf Latein die Knödel ins Wasser drehen. Und dann habe ich halt eben Realschule gemacht, Schriftsetzer, das war halt im Nachbarort. Und ich wollte immer raus in die Welt, mich hat das irgendwie interessiert. Und dann kam ich eben über Umwege in die Gastronomie und das ist ja so ein Ticket in die Welt, weil man kann als Restaurantfachfrau überall arbeiten. Und so bin ich dann über diese Schiene dann zum Wein gekommen. Das war viel Glück dabei und das hat mich so fasziniert und auch diese Geschmackswelt. Und das hat mich so angesprochen, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich machen will.
Wie haben Sie gespürt, dass Sie wohl auch ein besonderes Talent mitbringen, um diese Weine und die Substanzen herauszuschmecken?
Ich weiß nicht, ob es ein besonderes Talent ist, auch viel Übung dabei, muss man ehrlich sagen. Aber das war einfach in der Lehre zur Restaurantfachausbildung, hat mir der Sommelier einen Wein hingestellt. Das war auch noch ein wirklich legendärer Wein gewesen, Romani Conti. Das war damals im Königshof in München. Das war auch noch die Zeit, wo ich die Lehre gemacht habe, wo die Leute noch Schwarzgeld hatten. Also da haben die dann mittags da so einen 2000 Mark Wein gekauft und so. Das haben die dann also aus der Tasche rausgeblättert. Und dann hat mir der diesen Wein gebracht und ich hatte keine Ahnung von Wein, aber wusste, dass das ganz was Besonderes ist, weil der wirklich alle Nebenhöhlen, Stirnhöhlen ausgefüllt hat mit diesem Duft. Und dann war das für mich klar, das ist es jetzt, das will ich machen.
Also die Badener erwarten offensichtlich einen anderen Wein als die schwäbischen Winzer. Mhm. Sind die Unterschiede regional so auszumachen?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist es ja ganz lang. Baden ist ja 400 Kilometer lang. Also da von Norden nach Süden, da ist natürlich große Unterschiede im Kraichgau im Vergleich zum Kaiserstuhl. Temperaturunterschiede, wie ist der Niederschlag und so weiter. Man muss dann immer vor Ort gucken und auch immer vor Ort gucken, was hat der Winzer gemacht? Hat er vor dem großen Regen die Lese noch eingebracht oder hinterher, da kommt es auf viele Details an.
Hitzewallungen, Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen, Depressionen. All das wird immer wieder genannt, wenn es um die Wechseljahre geht. Dieses Bild über die Wechseljahre ist allerdings hoffnungslos veraltet, sagt jedenfalls die Frauenärztin Sheila Delis. Frau Delis kommt aus New Jersey, hat in Mainz Medizin studiert und praktiziert heute in Wiesbaden. Mitte September war sie in SWR 1 Leute Gast von Nicole Köster.
Im Prinzip geht es darum, dass wir die Hormone wieder artgerecht, humangerecht ausgleichen. Das ist das A und O. Ohne, wenn wir das nicht machen, haben wir keine Chance, uns gut zu fühlen.
Geht das über einen natürlichen Weg? Welche Wege gibt's?
Das wird jetzt ein bisschen überraschen. Also der Weg ist zwar natürlich, aber es geht über Hormone. Also es sind natürliche Hormone. Keine Pflanzenhormone, keine Phytohormone, keine homöopathischen Geschichten, sondern wirklich Hormone, die aus einer gewissen Pflanze gewonnen werden, aus der Pflanze Diosgenin. Und die werden in der Pharmazie hergestellt und in der Apotheke verkauft.
Das heißt, ich muss aber regelmäßig meinen Hormonspiegel checken lassen, um zu wissen, was fehlt mir gerade, wo muss ich ausgleichen?
Unbedingt, unbedingt. Das ist etwas, diese Kultur des Hormonspiegel-Checkens ist in Deutschland nicht so weit verbreitet, aber es gehört dazu, wenn man dabei ist, sich den Hormonspiegel auszugleichen. Wir machen das ja auch, wenn wir jemand Insulin mit Diabetes, also mit Insulin einstellen, machen wir auch regelmäßige Checks, um zu gucken, wo ist der Iststand, wo muss ich da ein bisschen austarieren und das müssen wir mit den Hormonen genauso machen.
Wie checke ich den? Geht das nur über Blutabnahme?
Es geht über Blut, es geht auch über Speichel. Diese zwei, es gibt Leute, die sagen, oh, Speichel ist besser. Es gibt andere Leute, die sagen, Blut ist besser. Ich glaube, jeder Weg hat seine Vor- und Nachteile. Und ich glaube nicht, dass sie sich so auseinander entscheiden. Also so, wie es jeder Arzt für richtig hält.
Es würde aber nicht funktionieren, wenn jemand sagt, ach, ich kenne meinen Körper so gut und weiß ungefähr, welches Hormon mir gerade fehlt. Gibt es das auch?
Das gibt es tatsächlich auch, wenn man routiniert ist. Also wenn man routiniert ist in der hormonellen Einstellung mit sich selber, dann weiß man irgendwann, irgendwann mal, okay, ich schwitze jetzt ein bisschen mehr, mir fehlt wieder ein bisschen Östrogen oder ich bin ein bisschen mehr genervt. Ich glaube, mir fehlt ein bisschen Progesteron. Wenn mir das persönlich auch so passiert, dann ich versuche das auch selber ein bisschen auszutarieren und dann lasse ich manchmal Blut abnehmen und sage, ach, guck mal, ob mein Gefühl mir recht gibt oder ob es getrunken hat irgendwie.
Wie können wir uns das vorstellen? Sie haben 3 Gläschen zu Hause stehen und geben dann immer ein paar Tropfen dann davon rein, was Ihnen gerade fehlt. Wie sieht das aus?
Ja, so ein bisschen. Also das Gläschen nicht so ganz. Also es gibt Hormone in ganz vielen transdermaler Form. Das heißt, das schmier ich mir auf die Haut. Und nur das Progesteron, das gibt es als Kapsel, das muss man schlucken.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit dem Leute-Jahresrückblick 2020 und jetzt gleich mit Nicole Köster und Professor Maren Urner. Frau Urner ist Neurowissenschaftlerin, sie hat einen Lehrstuhl für Medienpsychologie in Köln und sie beschäftigt sich zum Beispiel mit der Frage, welche Auswirkungen schlechte Nachrichten auf unser Gehirn haben. Die aktuellen Schlagzeilen am Tag der Sendung waren Flüchtlinge, Corona, Schweinepest.
Also eine Sache ist, dass wir alle so eine Vorliebe fürs Negative haben. Und genau die Schlagzeilen, die Sie gerade zitiert haben, können wir ja, glaube ich, guten Gewissens in diese Kategorie Negatives einsortieren. Und das versetzt unser Gehirn tatsächlich immer in so einen Zustand von Stress und Alarmbereitschaft. Und ganz einfach zusammengefasst, evolutionsbiologisch ist das auch durchaus sinnvoll, weil ich nenne unser Hirn ja auch immer liebevoll das Steinzeithirn. Da war das halt sehr wichtig, dass wir schnell und gut und mit möglichst viel Energie auf Negatives reagieren. Weil vielleicht standen halt Mammut oder Säbelzahntiger vor der Höhle.
Liegt es auch daran, ich bin an Ihrem Satz gerade hängen geblieben, weil Sie gesagt haben, wir haben eine Vorliebe fürs Negative. Hängt das mit Fluchtimpulsen zusammen oder wo kommt das her?
Genau richtig. Also das ist sozusagen evolutionsbiologisch optimiert worden. Unser Gehirn, deshalb auch dieses Steinzeithirn, lebt quasi noch in der Vergangenheit. Wir haben aber auch mit unserem Gehirn so viel technische Neuerungen, wie zum Beispiel Smartphones und Digitalisierung und überall erreichbar zu sein, geschaffen, dass wir sozusagen noch dahinterherhängen, was ein Teil unserer Biologie die ganze Zeit signalisiert und sagt, okay, wir sind jetzt in Alarmbereitschaft.
Und zurück zu den Nachrichten. Welchen Unterschied macht es denn für unser Gehirn, ob wir die jetzt analog hören, ob wir sie lesen oder ob wir digital klicken? Welchen Unterschied macht es?
Auch da ganz, ganz viele. Also es ist erstmal so, dass wir etwas besser behalten, wenn wir es mit mehr Sinn wahrnehmen. Also sprich, wenn wir zum Beispiel eine Webseite haben, die irgendwie interaktiv gestaltet ist, dann ist es meistens so, dass wir uns da besser dran erinnern, wenn wir eine Woche später oder so nochmal gefragt werden. Wenn wir nur lesen, und da gibt es auch Unterschiede zwischen Zeitung, Laptop oder Desktop-Computer und Smartphone, dann bleibt sehr, sehr wenig hängen. Aber es bleibt mehr hängen, also mehr hängen jetzt so als Metapher für unser Gedächtnis, wenn wir Print lesen. Also sprich, die gedruckten Produkte verarbeiten wir tiefer und werden auch besser abgespeichert als, und das andere Extrem sind die mobilen Geräte, weil wir sehr viel oberflächlicher damit umgehen. Wir kennen das alle, dieses Phänomen des Überschriften-Scrollen.
Und das liegt also daran, dass wir mehr aufnehmen können, wenn wir es schwarz auf weiß haben und weniger Ablenkung passiert?
Der zweite Punkt ist der wichtige, dass weniger Ablenkung da ist. Also dass wir, natürlich auch Erwartungen spielen eine ganz große Rolle. Ich weiß, wenn ich eine Zeitung oder ein Magazin in die Hand nehme, dann blinkt gleich nicht irgendwo was und ich werde nochmal irgendwie auf 3 andere Sachen hingewiesen, die ich potenziell jetzt auch tun könnte. Das heißt, wir gehen mit so einer anderen Stimmung auch da rein. Und es ist auch so, dass wir natürlich dann während des Prozesses des Lesens oder Konsumierens von Nachrichten weniger Ablenkung erfahren. Und da funktioniert unser Gehirn tatsächlich wie so eine Mengenlehre, also so ein Kreis. 100% Aufmerksamkeit haben wir die ganze Zeit. Und wenn wir die zu 100% dann auch wirklich für eine Sache nutzen, dann wird das besser verarbeitet.
Best of Leute 2020 zum Schluss dieser Ausgabe mit einer Frau, die als Tochter griechischer Eltern in Hamburg zur Welt kam, die als Werbetexterin anfing und die seit 20 Jahren für den NDR in Hamburg arbeitet und die seit 7 Jahren Sprecherin der 20 Uhr Tagesschau ist. Damit die erste Frau mit Migrationshinter- und Migrationsvordergrund. Linda Zervakis zu Gast bei Nicole Köster.
Für mich ist das immer noch diese heilige Viertelstunde, die ich damals auf dem Sofa geguckt habe mit meinen Eltern, wo auch klar war, wehe, es ruft jetzt jemand an, wehe, es klingelt an der Tür, nicht jetzt. Und das ist irgendwie in mir drin. Und jetzt bin ich zwar auf der anderen Seite, aber es hat immer noch eine Bedeutung, vielleicht auch natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich ungefähr weiß, wie viele Menschen da zugucken. So, Gott sei Dank kann ich es mir nicht genau vorstellen, weil mir das Angst machen würde, aber das ist schon eine andere Nummer.
War jetzt durch den Ausbruch der Pandemie auch was anders bei den Nachrichten, weil das Informationsbedürfnis plötzlich so ein großes geworden war?
Das habe ich Gott sei Dank ausgeblendet für mich selbst. Das hätte mich noch nervöser gemacht. Ich habe das dann immer so einen Tag später mitbekommen. Oh Gott, wir hatten Zuschauerrekorde, 14 Millionen Zuschauer, wo man dann auch denkt so, oh, Gott sei Dank wusste ich das vorher nicht. Also so, ich habe das ganz gut ausgeblendet.
Und interessant, wofür Sie Ihre Füße verwenden bei der Tagesschau. Da gibt es ein Pedal.
Ach so, ich dachte gerade, so jetzt habe ich wieder...
Ah, was gibt es da noch für die
Geschichte? Ja, es gibt, ich werde um 20 Uhr, werde ich gepromptert. Das heißt, da ist meistens eine nette Dame, die für mich den Teleprompter, ich kenne die Nachrichten nicht auswendig. Und dann gibt es an Tagen, also so am Wochenende oder so, bediene ich den Prompter selbst mit einem Pedal, wo ich dann selber entscheiden kann, wie schnell der Text läuft. Und es gibt einen Vorschau-Monitor, wo man dann gucken kann, sitzen die Haare, sitzt die Augenbraue, hängt sie. So, das sind die Tricks hinterm Tresen.
Und dieses Fußpedal wird also nur an Wochenenden eingesetzt?
Genau, oder nachts. Also es wird eigentlich, oder wenn die Tagesschau länger ist als 5 Minuten, dann setzt sich jemand dazu und dreht für mich. Und ich kann dann aber auch drauf verzichten. Aber um 20 Uhr ist das super, weil man sich dann wirklich komplett aufs Präsentieren konzentrieren kann.
Und jetzt sind Sie unterwegs mit einem neuen Buch. Sie sind auch im März dann im kommenden Jahr auf Lesereise, sind in Stuttgart, in Eggersulm, in Heidelberg. Bringt das den Dienstplan der Tagesschau durcheinander?
Ich muss das natürlich rechtzeitig anmelden. Gott sei Dank sind wir ja 6 Sprecher, die ja auch nebenbei immer noch mal was zu tun haben. Und wenn ich das rechtzeitig anmelde, dann sollte das kein Problem sein.
Wie ist es denn? Sie haben ja Erfahrung mit Lesereise inzwischen. Welche Frage wird vom Publikum am häufigsten gestellt?
Sie sind ja viel kleiner als gedacht. So, gut, weitere Fragen?
Und das heißt, von der Geschichte, die Sie geschrieben haben, was kommt da zurück?
Es geht. Also die Leute sind erstmal perplex. Also ich habe das ja tatsächlich bei der ersten Lesereise so gemacht, dass ich danach eine Fragerunde gestellt habe. Ganz oft wird auch gefragt, so ja, unternehmen Sie denn auch mal untereinander was? Und dann meine ich so, das ist total schwierig, weil eigentlich kennen wir uns untereinander gar nicht, die anderen Sprecher und ich, weil wir ja Staffelläufer sind.
Eins gehört. Es geht.